Das neue Buch des Bestsellerautors Dr. Heribert Schwan ist eine ergreifende Biografie über Hannelore Kohl. Über Jahre hat der Autor regelmäßig Gespräche mit Hannelore Kohl geführt und begleitete sie bis 2 Tage vor ihrem Freitod, unter anderem bei langen nächtlichen Waldspaziergängen. Tagsüber konnte sie das Haus wegen ihrer Lichtallergie nicht mehr verlassen. Er ist heute Abend bei uns im Studio und spricht mit Otto Ganser über sein aktuelles Werk. Die Frau an seiner Seite. Leben und Leiden der Hannelore Kohl.
Ja, herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Dr. Schwan.
Guten Abend, Herr Ganser.
Ich freue mich, Sie hier wiederzutreffen. Wir sind alte Kollegen vom Deutschlandfunk und wir haben dann später ja auch viele Fernsehsendungen gemacht und haben sich einen Namen gemacht, natürlich als Publizist mit den diversen Themen, haben sich vor allen Dingen aber auch mit der Bonner Republik sehr stark befasst, mit vielen Bonner Politikern. Und ich denke auch dieses Werk, wo Sie über die Bonner Republik, über die Zeit vom oder Entstehung der Bundesrepublik bis zum Mauerfall und so weiter, haben Sie ja begleitet. Aber das soll jetzt heute nicht unser Thema sein, sondern Ihr aktuelles Buch. Und das ist ja nun echt ein Bestseller. Und dann ist meine allererste Frage, wie kommt man überhaupt in eine Beziehung zu der Familie Kohl? Man muss ja erstmal Kontakte haben. Das steht zwar in Ihrem Buch drin, aber vielleicht erzählen Sie das unseren Hörerinnen und Hörern einmal, wie das zustande kam.
Ja, ich war ja damals, wie Sie mit Recht gesagt haben, Redakteur und Moderator beim Deutschlandfunk und habe nebenbei Filme gedreht und Bücher geschrieben. Mit Co-Autoren oder auch alleine. Ich habe damals ein Buch über Helmut Kohl vorbereitet, recherchiert. Bei diesen Recherchen habe ich Hannelore Kohl auch kennengelernt. Das Buch ist dann erschienen mit meinem Co-Autor zusammen. Wir haben damals ein Konzept, ein besonderes Konzept, Buchkonzept gehabt, das sehr angelegt war an einen Dokumentarfilm, also mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und so weiter. Und da habe ich lange Gespräche auch mit der Hannelore Kohl geführt. Neben diesem Buch habe ich dann anschließend einen Film, ein Porträt fürs Erste über Helmut Kohl gedreht. Und da kamen wir uns wieder näher. Ich habe auch mit Kamera und Mikrofon Hannelore Kohl befragt, habe sie begleitet im Urlaub und so weiter. Und dann habe ich mich darum bemüht, einen Film über Hannelore Kohl zu drehen. Das war ganz kompliziert, denn Sie wissen, Hannelore Kohl hat Journalisten eigentlich abgelehnt. Das waren ihre Feinde. Hannelore Kohl hat die Kameraleute nicht gemocht, keinen Fotografen. Das war ganz kompliziert, das Verhältnis. Sie hat in diesen Berufsgruppen eigentlich immer negative Menschen gesehen. Und auch mir ist sie zunächst mit großem Vorbehalt begegnet. Ich habe dann versucht, Vertrauen herzustellen. Sie hat das Buch über ihren Mann gelesen und fand, dass diese Klischees nicht weitergetragen worden sind, dass wir uns echt Mühe gemacht haben. Wir haben über 30 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen befragt über den Kerl, über ihren Mann, über Helmut Kohl. Und sie sah dann den Film und sah, dass da auch nicht die ideologische Entscheidung so im Vordergrund steht, diese ideologischen Bremsen, die man zum Teil hat. Hier Sozialdemokrat, dort Grüner, hier Christdemokrat. Nein, wir haben versucht, mit intellektueller Redlichkeit dieses Buch zu schreiben. Ich habe versucht, den Film zu drehen über ihn und dann auch über sie. Und wir haben uns immer wieder getroffen. Das war Mitte der 80er Jahre. Hier und da habe ich ihr einen leichten Tipp gegeben. Sie hat damals diese Hannelore Kohl Stiftung gegründet, ZNS. Und ich habe mir mal gesagt, wenn sie so einen Werbefilm macht für die Verletzten des zentralen Nervensystems, dann solle sie es genauso machen wie die Profis, nämlich sich einen Teleprompter besorgen und ablesen und nicht frei reden und nicht x-mal anfangen und so weiter. Mhm. Das war so ein ganz heißer Tipp für sie. Da hat sie mich in ihr Herz geschlossen.
Das ist ja interessant. Ja, diese Stiftung hat ja ihren Sitz in Bonn und besteht ja heute noch unter dem Namen Hannelore Kohl Stiftung.
Ja.
Da fing das praktisch an, dass eine Beziehung zu Ihnen von Hannelore Kohl da war und das hat über Jahre angehalten.
Ja, sie hat mich dann immer so ein bisschen, glaube ich, beobachtet. Ich habe dann Filme gedreht, Bücher geschrieben. Ich habe dann sie auch mal im Deutschlandfunk interviewen können. Die Frau an seiner Seite war damals die Reihe, so wie das Buch heute heißt. Ich habe mit ihr Telefonate geführt und immer mal wieder rief sie mich dann auch an, hatte einen Film von mir gesehen, über Erich Mielke beispielsweise, den DDR-Stasi-Chef. Und sie fand das, was ich mache, irgendwo sympathisch. Also jedenfalls hatte ich ihr Vertrauen. Und dann kam lange Zeit nichts. Ich habe dann im Jahr 1998 versucht, den Helmut Kohl für mehrere Gespräche zu gewinnen. Wir wollten unsere Helmut Kohl-Biografie aktualisieren. Die Kanzlerschaft war zu Ende, Helmut Kohl war abgewählt, Schröder war neuer Kanzler und er hatte Zeit. Und da habe ich mich mit ihm getroffen und da hat er gesagt, Sie meinen ja immer, ich sollte Memoiren schreiben. Wenn Sie mir helfen, hätte ich dazu Lust. Sag ich, ich kann das nicht, bin beim WDR, ich leite eine Abteilung, ich drehe Filme, ich schreibe Bücher, ich habe dazu keine Zeit. Dann hat er ein Team gegründet, ein Team gebildet von Wissenschaftlern und Journalisten, Historikern. Und da war ich so ein bisschen der Kopf des ganzen Unternehmens. Und da haben wir lange Gespräche mit ihm geführt. Und wieder führte mich mein Weg nach Oggersheim. Und wieder traf ich auf Hannelore Kohl. Das war im Jahr 1999, 2000, 2001. Und im Herbst 1999 brach plötzlich die Spendenaffäre, die CDU-Spendenaffäre über die CDU, über Kohl, über dieses Land. Und wir waren gerade dabei, das Leben abzurufen in langen, ausgiebigen Gesprächen. Und da kam die Spendenaffäre und da gab es die Idee, ein Tagebuch zu schreiben. Ein Tagebuch als Verteidigungsschrift gegen diese Spendenaffäre oder gegen als Verteidigung in der Spendenaffäre. Und das haben wir dann gemacht und die Memoiren wurden zunächst mal zurückgedrängt. Und da habe ich Hannelore sehr intensiv kennengelernt. Sie hat dann mitgewirkt. Sie hat vor allen Dingen, als das Manuskript hergestellt war im Jahr 2000, hat sie gewaltig in die Seiten gegriffen. Sie hat vieles verändern wollen. Wir haben stundenlang diskutiert und damals war es ja schon so in der Dunkelheit abgedunkelt. Die Räume waren alle ziemlich dunkel und vor allen Dingen, es war eisig kalt. Und wir haben tagelang dort gesessen, in meiner Freizeit, an den Wochenenden. Und Hannelore Kohl hat ihre Meinung da hineingebracht bei der Abfassung des Manuskriptes dieses Tagebuchs. Und aus diesem Anlass habe ich sie noch näher kennengelernt. Ich bin mit ihr nachts wandern gegangen. Ich habe mit ihr gegessen, bin mit ihr essen gegangen. Der Helmut Kohl war wegen der Verteidigung der Spendenaffäre oft in Berlin. Ich war allein unten im großen Kellerraum, Tageslicht. Aber wenn sie kam, wurde wieder alles verdunkelt. Sie klopfte dann an und dann hat man alles runtergezogen. Und in dieser Zeit hat sie mir sehr viele Sachen anvertraut. Anvertraut, von denen ich zunächst gar nicht so recht Bescheid wusste. Sie hat auch oftmals in kurzen Sätzen gesprochen. Man musste nachfragen. Ich bin stundenlang neben ihr hergelaufen. Ich habe sozusagen ihr Leben abgerufen, ohne Band und ohne Mikrofon. Und sie hat mir vieles anvertraut, bevor sie im Juli 2001 sich umgebracht hat.
Das Buch, was Sie geschrieben haben, Die Frau an seiner Seite, Leben und Leiden der Hannelore Kohl, das haben Sie jetzt ja gerade frisch veröffentlicht und das ist ja ein Bestseller, haben wir eben schon gesagt. Und hatten Sie damals denn so eine Ahnung, dass daraus aus diesen Gesprächen mal ein Buch wird irgendwann?
Nein.
Oder war das nicht so?
Das war eigentlich nicht so. Ich habe viel mehr daran gedacht, vor allen Dingen auch, als ich dann vom Tod erfuhr, dass sie mir vieles anvertraut hat, vieles erzählt hat, weil sie wusste, dass ihre Position auch in die Memoiren des Kanzlers der Einheit reinkommen muss. Weil sie wusste, vieles aus ihrer Sicht muss da Niederschlag finden. Und ich fühlte mich gerade auch im Nachhinein sehr stark instrumentalisiert, funktionalisiert von ihr. Heute wirft man mir ja vor, ich hätte Verrat geübt, Vertraulichkeit gebrochen und. Warum hat sie mir das erzählt? Warum hat sie mir Dinge anvertraut? Warum hat sie so geweint? Warum war sie so geschlagen? Warum hat sie sich so einsam gefühlt und das auch formuliert? Und ich habe es hautnah mitbekommen. Doch nicht, weil sie dachte, der schreibt Buch oder dreht einen Film. Sie wusste, ich bin nicht der ärztlichen Schweigepflicht unterlegen. Sie wusste, dass ich publiziere. Sie wusste, dass ich Filme drehe. Aber sie wusste vor allen Dingen, dass ich der Kopf dieser Memoirenschreiber bin. Und da wollte sie ihre Sicht der Dinge reinbringen. Ihr Elternhaus, ihre Kindheit, ihre Jugend, all diese Dinge, auch ihre Schmerzen, auch ihr Leid, auch ihre Krankheit, ihre Anfälligkeit, ewig irgendwas zu haben. Auch ihre Tablettenabhängigkeit und ihre Verzweiflung in den letzten Wochen. Und die Einsamkeit, weil der Mann in Berlin war. Und die Einsamkeit, weil die Söhne nicht kamen. Und das Versprechen des Sohnes, doch hier zu heiraten, der es nicht gehalten hat. Er hat in der Türkei geheiratet. Das war für sie ein Stich ins Herz. Nicht, weil er dort geheiratet hat, sondern weil sie nicht dorthin konnte. weil sie die Hetze nicht ertrug, weil sie das Licht nicht ertrug. Und sie hatte händeringend darum gebeten, dass zumindest der katholische Teil in einer Kirche in der Pfalz irgendwann abends wiederholt wird oder nachgeholt wird, hat er nicht gemacht. Sie ist verlassen gewesen von den Söhnen. Und die werfen mir heute vor, das sei nicht der Fall. Ich sage Ihnen, ich schwöre es Ihnen. Die haben die Mutter im Stich gelassen. Natürlich wussten sie nicht, dass im Juli, am 5. Juli 2001, Hannelore Kohl, die Mutter, sich das Leben nehmen würde. Sie wussten, dass sie kränkelt. Sie wussten, dass sie die Lichtallergie hat. Sie wussten alle, dass ihr kaum zu helfen war. Aber sie so im Stich zu lassen, und das habe ich miterlebt, das war für mich damals schon unerträglich.
Dann machen wir erstmal kurz ein bisschen Musik und sprechen gleich weiter. Ja, Hannelore Kohl, Herr Dr. Schwan, haben Sie begleitet bis zu Ihrem Tod. In diesem Buch sind ja erschütternde Dinge geschrieben und geschildert. Und wenn man das liest, das muss ja für Sie alles ganz schlimm gewesen sein. Auch nicht einfach mit Ihrem Mann als Bundeskanzler. Und ich habe auch gelesen in Ihrem Buch, da schreiben Sie an irgendeiner Stelle, dass wenn er vom Regieren aus Bonn nach Hause kam, nach Ludwigshafen, dann ist er gleich in sein Arbeitszimmer verschwunden. War das wirklich so, dass er da so distanziert manchmal war und keine Zeit für Sie hatte?
Die Familie Kohl war eine Ausnahmefamilie. Es gibt in der deutschen Geschichte keine Familie, die vergleichbar ist. 25 Jahre war Helmut Kohl Bundesvorsitzender einer großen christlichen Partei, die fast immer an der Regierung war in 60 Jahren Bundesrepublik Deutschland. Oppositionsführer in Bonn, vorher Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, dann 16 Jahre lang Kanzler. Das gibt's nicht mehr in der deutschen Geschichte. Das war eine Ausnahmefamilie. Und das war auch für die Kinder ganz schwierig. Gar keine Frage. Es hat natürlich auch wieder Vorteile. Und das war für die Frau ganz kompliziert. Eine Frau, die von zu Hause aus in einem nationalsozialistischen Elternhaus zum apolitischen Menschen erzogen worden ist. Politik ist ein schmutziges Geschäft. Hannelore Kohl, die sich auch nie mit den Kämpfen, mit den Machtkämpfen in der Politik, mit dem schmutzigen Geschäft der Intrigen und so weiter abgefunden hat. Die es nicht verstanden hat, dass ihr Mann als Ministerpräsident, dann als Oppositionsführer, später als Kanzler, dermaßen karikiert wurde, als Birne dargestellt, als Dummkopf, als Mensch vom Lande, als Hinterwäldner. Das hat sie unglaublich geschmerzt die ganzen Jahre. Und die Hannelore Kohl hat alles getan, das ist die Generation dieser Frauen auch, den Mann zu unterstützen. Die Frau an seiner Seite, immer hinter ihm, aber immer für ihn da, als Sympathieträgerin auf den Parteitagen. International, sie konnte fantastisch Englisch, sie konnte fantastisch Französisch. Sie konnte mit den Großen der Welt ohne Dolmetscher parlieren. Und da stand manchmal der Helmut Kohl ziemlich dumm daneben, wenn er dann sah, dass seine Frau da glänzte. Und das waren auch diese Glücksmomente für sie. Das waren Momente, wo sie sich präsentieren konnte, wo sie nicht, weil der Mann der große Macher, der große Kanzler war und so weiter, wo sie selbst zeigen konnte, was sie drauf hatte. Und vor allen Dingen in ihrer Stiftung.
Ja, es sind ja auch einige Fotos aus der Zeit in Ihrem Buch drin, wo man das auch sieht, dass das Glücksmomente gewesen sein müssen. Und aber diese dunkle Zeit, die sie erlebte, das war ja auch verbunden mit der Spendenaffäre. Das hat sie auch nicht verwunden. Und ich glaube, da hätte sie am liebsten auch gehabt, dass er die Wahrheit sagt oder die Namen nennt der Spender.
Dass Hannelore Kohl sich am 5. Juli 2001 das Leben genommen hat, liegt, was den Zeitpunkt angeht, die Aktualität, der äußere Anlass an der Spendenaffäre. Die Spendenaffäre hat sie mitten im Herz getroffen. Die Spendenaffäre ist ein ganz entscheidender Punkt, sich zu diesem Zeitpunkt das Leben zu nehmen. Es gab natürlich noch eine Reihe anderer Punkte. Aber die Spendenaffäre, da hat sie wirklich ihren Mann händeringend gebeten, die Namen zu nennen. Sie hat gesagt, sag mir die Namen, ich rufe bei denen an, dass sie sich melden. Ich bitte sie inständig, dass der Schaden von dir, von der Familie, die Söhne wurden mit reingezogen. Ihre Stiftung wurde mit in die Spendenaffäre hineingezogen. Und die Hannelore Kohl, die war penibel, jeder Cent, jede Mark, jeder Pfennig wurde abgerechnet und war überprüfbar. Und sie hat nie verstanden, dass Parteien auch noch Spenden einsammelten, die sie ja für die Verletzten des zentralen Nervensystems Spenden gesammelt hat, für Menschen, die litten. Und die Parteien litten doch nicht. Warum brauchten die noch Spenden? Sie hatten doch genügend Steuergelder. Hat sie nie begriffen, wie sie überhaupt viele Dinge in dieser Politik nicht begriffen hat und nicht begreifen wollte. Es lehnte sie auch ab. Die Spendenaffäre war der äußere Anlass.
Ich glaube auch, was sie ganz schlimm ins Mark getroffen hat, wahrscheinlich die anstehenden Hausdurchsuchungen, die aber, wenn ich mich richtig entsinne, aber nicht stattgefunden haben, aber die, glaube ich, angedroht waren und wo auch ihre Stiftung dann plötzlich in Verdacht geriet. Das war ja ganz schrecklich für sie.
Also das war wirklich das Allerschlimmste für sie, dass zwei Journalisten, die ich auch persönlich kenne, die auch meinem Hause angehörten, da recherchiert haben, unterstellt haben, es seien Gelder gewaschen worden. Sie hat mich damals angerufen und hat gesagt, sag mal, kennst du den? Wer ist das? Wie kommt der dazu? Wieso glaubt er, dass ich in meiner Stiftung Gelder für die CDU wasche? Sie war fertig. Ich habe sie dann besucht und der Geschäftsführer des Kuratoriums wurde aus dem Urlaub geholt. Die haben die Bilanzen herbeigeholt. Innerhalb von 48 Stunden sollte sie nachweisen, dass sie keine Spenden gewaschen hat. Also Sie glauben nicht, was das für eine schlimme Situation für sie war. Da habe ich auch mal Journalismus von der anderen Seite gesehen, wie Menschen geschädigt werden können durch Unterstellungen, durch Lügen, durch Unwahrheiten. Das hat sie umgebracht und vor allen Dingen hat sie dann alles dafür getan, dass Schaden von der CDU abgewendet wurde. Das heißt, durch die rund 2 Millionen, die gespendet waren und nicht angegeben worden waren von Helmut Kohl, von der CDU, sie hat auf dem Schoß die Leute angerufen, aufgeschrieben, hat um Spenden gebeten. Sie war das. Sie hatte die Idee, den Schaden abzuwenden. Sie hatte die Idee, 6 Millionen zu sammeln und sie hat es geschafft. Es war D-Mark. Der Helmut Kohl war erstaunt. Er hätte es nie hingekriegt, er hätte es nie gemacht. Er hätte nie die Kraft gehabt, sich so unterwürfig zu zeigen und zu betteln und zu bitten. Das hat die Hannelore gemacht, die ist fast zusammengebrochen, weil sie auch natürlich schrecklich darunter erlitt, jemanden anzusprechen und dann vor allen Dingen auch Absagen zu bekommen. Absagen von Menschen, denen sie vertraut hat. Absagen von Menschen, die gefördert wurde, auch von ihrem Mann. Und sie glaubte da wirklich Hilfe zu erwarten und das hat sie nicht bekommen. Es war für sie schrecklich.
Hannelore Kohl war eine starke Frau und sie war trotzdem einsam und sie sagten eben, sie sprachen immer von Hannelore, also sie waren mit ihr per Du, nicht per Du.
Nein. Nicht. Es gab immer eine Distanz zwischen uns beiden, wir waren immer per Sie. Es war so, dass ich manchmal auch überlegt habe, wenn sie weinte, wenn wir spazieren gingen, dachte ich, ich nehme sie in den Arm, um sie zu trösten. Und ich habe das nicht getan. Ich habe gedacht, die haut mir einen runter. Die mag nicht die Nähe. Und das resultiert sehr wahrscheinlich von einem Erlebnis, das sagen zumindest zwei Psychotherapeuten, die ich um Rat gefragt habe. Das resultiert auch mit Sicherheit aus den Kriegserfahrungen, als sie mit 12 Jahren auf der Flucht mehrfach vergewaltigt worden ist von russischen Soldaten, dass sie die Distanz zu Männern grundsätzlich aufgebaut hat. Ich weiß es nicht. Jedenfalls dieses Trauma, dieses schreckliche Trauma der Vergewaltigung, das hat sie ja auch an den Rand des Nervenzusammenbruchs damals gebracht und vor allen Dingen, als da alles zusammenkam, dieses unbewältigte Trauma, diese Spendenaffäre, dieses Verlassensein von den Söhnen, dieses Verlassensein vom Mann, dann das Gerücht, dass da eine Liebe, eine Liebschaft, eine Liebesbeziehung besteht zwischen ihrem Mann und einer viel, viel jungen Frau, das alles hat sie, da hat sie keine Kraft mehr gehabt, sich zu helfen, da kam nur noch der Tod.
Heute Abend ist mein Studiogast Dr. Heribert Schwan, Autor des Buches »Die Frau an seiner Seite – Leben und Leiden der Hannelore Kohl«. Und über das Buch haben wir eben schon einiges erfahren, was Sie recherchiert haben, was Sie erlebt haben durch Ihre enge Beziehung zu Hannelore Kohl. Und Sie sagten ja bereits, dass Sie nächtliche Spaziergänge mit ihr durch den Wald gemacht haben. Das ist wahrscheinlich ja dann die einzigste Möglichkeit gewesen, dass sie an die frische Luft kam, wenn sie sonst nicht aus dem Haus konnte wegen ihrer Lichtallergie.
Seit 1993 litt sie an der Lichtallergie. Sie hatte ein penicillinhaltiges Medikament genommen und da war sie fast am Rand des Todes. Das heißt, sie ist eingeliefert worden ins Krankenhaus, hatte schrecklichen Hautausschlag, hatte Luftnot. Die Haare fehlen aus, die Fingernägel, die Sachen waren nicht in Ordnung. Also ganz schrecklich, 93 hat sie auf Leben und Tod gelegen, hat sie ja wieder berappelt. Aber von diesem Zeitpunkt an hat sie Lichtallergie gehabt. Das heißt, sie konnte keine Wärme ertragen und kein Licht. und das wurde immer schlimmer. Und das geht einher am Schluss mit der Zunahme der Spendenaffäre. Die Krankheitssymptome wurden immer schlimmer in Verbindung mit den neuen Geschichten der Spendenaffäre. Aber seit 1993 litt sie an dieser Lichtallergie am Schluss ganz schlimm. Aber in Wahrheit hatte sie keine Lichtallergie. Subjektiv gesehen hat sie das Empfinden gehabt, dass sie die Lichtallergie hatte. Dass sie kein Licht ertragen kann, keine Wärme ertragen kann. Das ist subjektiv auch richtig. Das ist keine Lüge, das ist kein Fake gewesen, das ist Tatsache gewesen. Für sie subjektiv. In Wahrheit, die Dermatologen, die sie behandelt haben, haben festgestellt, dass sie keine Lichtallergie hat, sondern es hat sie herausgestellt, dass sie eine schwere Depression hat. Diese Depression, das wusste sie auch, aber diese Depression wollte sie sich nicht heilen lassen sozusagen. Sie wollte sich nicht in psychotherapeutische Behandlung begeben. Sie hatte Angst davor, dass sie ihr Leben aufblättern muss. Das Elternhaus, die Vergewaltigung, das Trauma, das niemals verarbeitete Trauma aus der Kindheit. Dann die Abstürze, die gesellschaftlichen Abstürze der Familie Renner. Der Vater, der hoher Direktor war eines NS-Musterbetriebes und 1945 am Boden lag, als Hips